Einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zum heutigen Vortrag. Ich bin fast überwältigt, wie viele das unserer Einladung Folge geleistet haben. Wir waren letztes Jahr schon viele und sind heuer noch mehr. Und was mich besonders freut, dass ich sehr viele Gesichter kenne. Noch einmal einen schönen guten Morgen. Schön, dass Sie sich, dass du dir Zeit genommen hast, heute Vormittag gemeinsam ein Thema zu betrachten, das vielleicht ein bisschen sperrig am Anfang klingt, aber ich hoffe, ich kann es ein bisschen auflösen. Möchte aber mit einer sehr einfachen Frage beginnen und ein bisschen auch auf das Thema einstimmen, nämlich eine Frage, die ein bisschen anknüpft an dem, was Heimo zuerst schon gesagt hat, nämlich: Was ist denn Weihnachten für dich? Ich darf beim Du bleiben, weil ich die meisten, wie gesagt, kenne. Eines, glaube ich, muss man vorweg sagen: Der religiöse Aspekt ist zweifellos etwas in den letzten Jahren in den Hintergrund gerückt. Weihnachten hat sich, wenn ich an meine Kindheit in den 60ern denke, so lange ist es schon her, doch verändert. Das merkt man zum Beispiel am Liedgut, das was gesungen wird, Last Christmas, wer es noch hören kann, statt Es ist ein Ros entsprungen. Am Adventkalender finden wir immer öfters den amerikanischen Weihnachtsmann. Die Silberhirsche überall, wohin man schaut. Die Tage habe ich einen elektronisch bewegten Engel in Everding gesehen, statt der einfachen Krippe. Und wenn dann, wenn überhaupt, das Weihnachtsevangelium am Heiligen Abend gelesen wird, dann beginnt sehr oft die verzweifelte Suche nach der Bibel aus der Hauptschulzeit und wo man denn die im letzten Jahr hingelegt hat. Im Mittelpunkt stehen, wenn man ehrlich ist, längst schon andere Dinge, wobei ich aber sagen muss, sie gehören durchaus dazu. Weihnachten als Familienfest, wo man sich wieder mal trifft in der Verwandtschaft, was eh oft zu kurz kommt während des Jahres, das ist schön und gut. Gutes Essen und Trinken gehören einfach dazu. Man macht sich Freude mit dem einen oder anderen Geschenk und stellt wieder mal fest, dass man eigentlich eh schon alles hat. Die Jungen feiern mittlerweile Weihnachtspartys, hat es in meiner Zeit noch nicht gegeben. Es gibt ein paar freie Tage zum Durchschnaufen. Das tut uns, glaube ich, allen in Zeiten wie diesen gut, auf das freut man sich zu Recht. Wir umgeben uns gerne, und wir sind zu Hause da überhaupt keine Ausnahme, ich nenne es jetzt mal mit Stimmungsaufhellern. Da gehört der Weihnachtsbaum dazu, die Krippe, vielleicht sogar aus dem Grödnertal, die Lichterkette mit LED-Lichtern, das spart 80%, habe ich dieser Tage gelesen, an Energie. Und wenn dann auch noch Helene Fischer im Hintergrund singt, dann ist die Stimmung so, wie wir sie haben möchten oder auch nicht. Wer noch ein wenig religiös ist, macht nur ein bisschen mehr. Er geht vielleicht sogar in die Mette und am nächsten Tag in irgendeinen Weihnachtsgottesdienst mit meistens sehr schöner Musik. Manche, sagt man, sind dabei, die zu dieser Zeit das eine Mal im Jahr eine Kirche auch von innen sehen. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Am Heiligen Dreikönigtag, spätestens Maria Lichtmess, ist der ganze Zauber ziemlich vorbei. Es wird alles wieder, zumindest bei uns daheim, säuberlich verräumt, inklusive Jesukind und der Baum entsorgt. Aus dem Titel der heutigen Veranstaltung ist erkennbar, dass es um ein Wunder gehen soll, um ein wahres Weihnachtswunder. Im ersten Moment denkt man vielleicht bei Weihnachtswunder an Geschichten wie Familie, junge Familie überlebte Horrorunfall einen Tag vor Weihnachten oder irgendjemand hat sich ausgesöhnt, wichtige Politiker, wichtige Staaten oder Familienmitglieder, die sich nicht gut verstanden haben. Ich möchte heute über ein anderes Wunder sprechen. Ich möchte heute über die Geburt Jesu sprechen. Ein wirkliches Weihnachtswunder aus meiner Sicht, das, und das kann man objektiv feststellen, den Lauf der Geschichte der Welt verändert hat. Sogar unsere Zeitrechnung haben wir seitdem umgestellt. Nüchtern betrachtet ist die Geburt selber, die Geburt an sich, kein besonderes Wunder. Und wenn man ganz ehrlich ist, sind es auch die Begleitumstände nicht. Geboren im Niemandsland, in einer unbedeutenden Region am Rande des Römischen Reiches. Die Armut der Geburt wird beim Lesen dieser Bibelstelle spürbar. Es ist ein Stall, von den Menschen abgewiesen, von manchen dann, wie man später liest, verfolgt. Besucht nur von ein paar Außenseitern, von Hirten, die in der damaligen gesellschaftlichen Ordnung ganz unten waren, und von Fremden, wenngleich auch sehr prächtigen, den berühmten Weisen aus dem Morgenland. Interessant ist, dass alles im Detail vorausgesagt war für diese Geburt. Das wahre Wunder ist daher nicht die Geburt an sich, sondern die Herkunft und die Abstammung Jesu. Und um die soll es heute Vormittag gehen. Wenn wir die biblischen Berichte lesen, und ich möchte mich heute nur auf diese Berichte beschränken und alles andere rundherum weglassen, dann lesen wir recht eindeutig, dass dieser Jesus von Gott ausgegangen ist und vom ersten Moment, von Anfang an, als Gottes Sohn bezeichnet wurde. Wir lesen das nicht nur, wir singen das auch beim beliebtesten aller Weihnachtslieder, vielleicht denkt man nicht dran, aber Stille Nacht beinhaltet mehrfach diese Gottes-Sohn-Eigenschaft. Ist es möglich, dass ein Mensch direkt von Gott abstammt? Oder ist es eher ein Mythos, so wie ich es gestern in den oberösterreichischen Nachrichten in der Beilage gelesen habe? Und falls es möglich ist, stellt sich die Frage, ist es von irgendeiner Bedeutung? Hat das für mich eine Bedeutung? Kann das eine Bedeutung haben? Ihr müsst mir recht geben, dass das Thema Abstammung auch heute noch ein Thema ist. Es ist zum Glück nicht mehr so wie im Mittelalter, dass gewisse Adelslinien, die sich auf Jahrhunderte zurückführen lassen, eine bessere gesellschaftliche Position ermöglichen. Da sind wir ein Stückchen weiter. Aber wenn wir einen Menschen kennenlernen, ist doch eine der ersten Fragen immer, abgesehen davon, dass jemand arbeitet, interessant, dass das meistens die erste Frage ist, die zweite Frage und die dritte, wer bist du, wer sind denn deine Eltern, deine Großeltern, von wo kommst du denn? Warum stellen wir diese Fragen, damit wir uns ein Bild machen über diesen Menschen? Und das gewinnen wir auch unter anderem dadurch, dass wir uns seinen Hintergrund ein bisschen näher anschauen. Und genau das möchte ich jetzt mit euch Ihnen machen, nämlich ich möchte mir die Familie Jesu Christi etwas näher anschauen, mit einem Ziel, um mehr über Jesus zu erfahren. Vorweg darf ich eines festhalten, egal ob Josef oder Maria, ob Nazareth oder Bethlehem, wir alle zusammen sind vor allem eines, äußerst unspektakulär und in Wirklichkeit unbedeutend, allenfalls Durchschnitt. Die handelnden Personen Josef und Maria, ganz normale Menschen mit Stärken und Schwächen wie du und ich. Wenn wir das lesen im Neuen Testament, überhaupt nicht anders als wir. Der Heiligenschein, der die wunderbaren Bilder in den Museen ziert, wenn die Geburt nachempfunden wird, ist wirklich erst später dazu gekommen. Beim biblischen Bericht lesen wir davon nichts. Menschen wie du und ich. Maria vielleicht zu Beginn, ein sehr einfaches Mädchen, äußerst jung damals, Mädchen vom Lande, einem wahrscheinlich Nachbarn namens Josef versprochen, sichtbar bescheiden in ihrem Wesen, aber, und das merkt man, wie sie auf den Engel reagiert, der bald erscheinen soll, gottesfürchtig und mutig. Auf der anderen Seite Josef, ein einfacher Handwerker, verlässlich und solide, das spürt man richtig, wenn man von ihm die Geschichte liest. Mit einer kleinen Besonderheit, er ist aus dem Hause Davids, also ein Nachkomme vom König David, der Jahrhunderte vorher Israel regiert hat. Das Geschlecht Davids war zu dieser Zeit nicht mehr sehr viel, heute würde man sagen, verarmter Landadel vielleicht. Aber es ist ein wichtiges Detail, weil es hat eine zusagende Aussage vieler Propheten seit Jahrhunderten gegeben, dass eines Tages einer kommen wird und geboren werden wird von einer Jungfrau, der aus dem Hause Davids kommt. Und daher ist Josef wichtig. Wenn ihr mich fragt, warum diese beiden gerade ausgewählt wurden, muss ich sagen, ich weiß es nicht, niemand weiß es. Aber es war sicherlich kein Zufall. Wer ist Jesu Vater wirklich? Die Vaterschaftsfrage spielt ja heute noch immer eine Rolle bei Gericht etc. Und es ist auch sehr spannend, sich diese Frage bei Jesus Christus zu stellen. Und eines steht sehr bald fest, wenn man die Ereignisse rund um Jesu Geburt liest, dann stellt man sehr schnell fest, dass Josef ganz offensichtlich nicht der Vater Jesu Christi ist. Sodass sich die Frage stellt, wer hat Jesus gezeugt, von wem stammt denn er ab, wer sind denn seine Ahnen? Hat wer Bibel bei der Hand? Bitte. Ich habe meine jetzt vergessen. Im Lukas 1, im Lukas-Evangelium, erstes Kapitel, wo die Weihnachtsgeschichte steht, lesen wir davon, dass ein Engel im sechsten Monat des Jahres zu Maria kam. Im sechsten Monat des Jahres ist eine Zeitangabe dabei. Das weist doch darauf hin, dass es hier um etwas geht, was tatsächlich stattgefunden hat, was historisch ist. Und dieser Engel spricht Maria an, zweimal als Jungfrau. Und er sagt zu ihr, du hast Gnade bei Gott gefunden, sie ist begnadigt, voll der Gnade lese ich nicht, und sie wird einen Sohn gebären, den sie Jesus nennen soll. Der Name Jesus ist Programm. Jesus heißt nämlich, Gott rettet. Und ein wenig später sagt dieser Engel tatsächlich, und dieser Jesus wird Sohn des Höchsten genannt werden und herrschen. Maria ist mehr als verblüfft, Sohn des Höchsten heißt in Wirklichkeit Gottes Sohn. Sie sagt nur eines, wie soll das geschehen, ich weiß doch von keinem Mann. Und dann kommt ein Vers im Lukas Kapitel 1, Vers 35, und den möchte ich direkt vorlesen, der nämlich genau diesen übernatürlichen Zeugungsvorgang anspricht, mit dem heute so viele Menschen Probleme haben, die zwar alles Mögliche glauben und für möglich halten, aber so etwas nicht. Was steht denn in diesem Vers 35? Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Josef, im Neuen Testament immer nur Mann Marias und nie Vater Jesu genannt im Übrigen, hat mit der Geburt des Erstgeborenen offensichtlich unmittelbar nichts zu tun. Im Matthäus-Evangelium steht, er hatte mit ihr keine Beziehung, die Bibel sagt, er erkannte sie nicht, bis Maria ihren ersten Sohn gebar. Wir wissen aus dem Neuen Testament, dass Maria noch weitere Kinder hatte, dass Jesus Geschwister hatte, etwa Jakobus beispielsweise, einer seiner ersten Nachfolger. Aber bis zu dem Zeitpunkt, wo Jesus auf die Welt kam, gab es zwischen den beiden keine Beziehung. Die ihn später aufsuchten, suchten ihn als Gottes Sohn. Egal, ob es die Hirten und Weisen waren. Warum wissen wir das? Weil sie ihn angebetet haben. Das war der Zweck ihres Kommens. Und wir sehen sie ja in der Krippe immer, in welcher Haltung die Hirten vor dem Kind knien oder auch die Weisen aus dem Morgenland. Schauen wir kurz durch die Bibel, wie das weitergegangen ist. Also ganz offensichtlich bei der Geburt schon der Hinweis, dass es hier um jemanden geht, dessen Vater kein Mensch ist, sondern dessen Vater Gott ist. 12 Jahre später, eine Pilgerfahrt der Eltern nach Jerusalem. Jesus bleibt zurück, ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich, die Eltern machen sich Riesensorgen, weil er nicht da ist. Sie gehen zurück und finden ihn im Tempel, lehren und diskutieren mit der religiösen Elite. Auf den Vorwurf, warum er nicht nachgekommen sei, sagt er, wusstet ihr nicht, dass ich im Hause meines Vaters sein musste? Also ein halbwüchsiger, 12-Jähriger, ich weiß nicht, ob heute unter uns wer ist, der 12 ist, ich sehe jetzt im Moment niemanden, aber ein 12-Jähriger, der so eine Antwort gibt und darauf hinweist, wer sein Vater ist. Weitere 18 Jahre schweigt die Bibel über das Leben Jesu. Wir wissen eigentlich nichts zwischen dem 12. und 30. Lebensjahr von Jesus. Das Ganze setzt erst wieder ein, als Jesus 30 ist und mit seinem öffentlichen Wirken beginnt. Dort lesen wir dann in vielen Stellen, in den Evangelien, dass Jesus regelmäßig Zwiesprache mit seinem Vater gehalten hat. Bei der Tempelreinigung, die manche von euch vielleicht kennen, oder bei der Verklärung auf dem Berg, wo Gott ihn als seinen geliebten Sohn bezeichnet, und besonders dann am Ende seines Lebens. Ich erinnere an den Garten Gethsemane, wo Jesus sich vorbereitete auf seinen Kreuzestod und darum bat seinen Vater, dass der Kelch vorbeigeht. Und schließlich am Kreuz von Golgatha, wo er dann in die Hände seines Vaters seinen Geist befahl und ihn vorher fragte: Vater, warum hast du mich verlassen? Für Jesus war Gott immer sein Vater, von der weihnachtlichen Geburt bis zum Tod am Kreuz. Und besonders aufschlussreich über seine Beziehung zu diesem Vater ist das Johannesevangelium. Ich habe versucht, ein paar Seiten zusammenzufassen. Und ich möchte auf die Worte Jesu eingehen, auf sonst gar nichts. Was sagt denn er darüber? Ich habe 4 Aussagen herausgefiltert. Erstens sagt er: Der Vater und ich sind eins. Wir sind 2 Seiten einer Münze, die zusammengehören. Wer mich, Jesus, sieht, sieht gleichzeitig den Vater. Der Vater ist dem Sohn und umgekehrt. Die zweite Aussage: Er, Jesus, handelt im Auftrag des Vaters. Das heißt, alles, was er tut, wirklich alles, ist in einem Heilsplan festgelegt, den er erfüllen wird und erfüllen will. Er nennt es so, dass er 100% im Willen des Vaters bleiben will, sein ganzes Leben lang. Das ist auch der Grund, warum er im Garten von Gethsemane, was wir zuerst besprochen haben, diesen Weg dann angetreten ist, weil es Plan und Absicht war. Die dritte Aussage: Jesus sagt, seine gesamte Botschaft stammt vom Vater, von Gott. Er sagt ganz dezidiert: Die Lehre, die ich euch hier verkündige, ist nicht von mir, weil dann wäre sie nämlich nichts wert, sondern ich sage euch das, was ich vom Vater gehört habe. Ich überbringe euch das, und zwar 1:1. Das heißt nicht mehr oder weniger, dass das, was er aussagt, göttlichen Ursprungs ist. Und die vierte Aussage: Der Vater hat den Sohn lieb und hat alles in seine Hände gegeben. Jesus hat also absolute Vollmacht, zu retten und zu richten. Man könnte es so zusammenfassen: Am Verhältnis zu Jesus entscheidet sich, wenn das alles stimmt, was ich gerade gesagt habe, unter der Voraussetzung, entscheidet sich unsere Beziehung zu Gott. Das sind 4 sehr weitreichende Aussagen. Ich weiß nicht, ob sie euch so bewusst waren in der Form. Das Johannesevangelium ist voll davon. Jesus war das wichtig, dieser Hinweis. Und wir finden eine derartige Deckungsgleichheit, eine Identität in dieser Form zwischen dem Sohn Gottes und Gott Vater in keiner anderen Religion. Und diese enge Beziehung, diese Identität Jesu mit seinem Vater hat Auswirkungen. Es wird eine Kraft wirksam, genau dadurch, weil er mit dem Vater eins ist, die wir, von der wir nachlesen können und nicht nur nachlesen, die vielleicht einige, die da sitzen, auch schon erfahren haben. Diese Kraft Gottes, von der da die Rede ist, hat nicht nur bewirkt, dass Maria schwanger wurde, sie hat auch bemerkt, dass Jesus sein ganzes Leben ohne Sünde war. Er war der einzige Mensch bisher auf dieser Erde, der vom ersten Atemzug bis zum Tod am Kreuz sündlos war. Dass er die Macht hat, Schuld zu vergeben, daran haben sich ja die Pharisäer gestoßen: Warum vergibst du Schuld? Das kann doch nur Gott. Die Wunder zu tun, die wir kennen, dem Tod die Macht zu nehmen und das ist der Hinweis auf Ostern, die Tatsache der Auferstehung, der leiblichen Auferstehung, ist ebenfalls auf einen Kraftakt Gottes zurückzuführen, sagt uns die Bibel. Diese Kraft nimmt Jesus nicht aus der Meditation oder aus sonstigen anderen Geschichten, sondern diese Kraft bezieht er von seinem Vater, mit dem er eins ist. Und wie einmal Jesus seine Jünger fragt: Für wen haltet ihr mich? Sagt Petrus das einzig Richtige und Wahre. Er sagt: Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Worauf Jesus sagt: Auf das bist du nicht selber gekommen, das hast du von oben erfahren. Das ist eine Art Offenbarung, wenn du mich so siehst. Von Natur aus sieht man Jesus nicht so. Ich komme zur nächsten Frage: Warum ist denn das für uns wichtig? Warum ist es wichtig, wer der Vater Jesu Christi ist? Ich möchte es vielleicht ein bisschen einfach darstellen, herunterbrechen. Wenn Jesus ein ganz normaler Mensch war, für den ihn ja viele halten, dann muss man sagen, dann ist er mit diesen ungeheuren Aussagen, die er in diesem Buch trifft, und auch mit seinen Taten, wäre er ein Blender, ja, vielleicht sogar ein Lügner. Weil er das, was er alles sagt und ankündigt und tut, nie in Wirklichkeit einlösen kann. Das kann kein Mensch. Variante 2, Jesus ist wirklich Gottes Sohn, was die Bibel sagt. Dann wird sich, und das meine ich sehr ernst, jedes seiner Worte erfüllen und jede seiner Taten die Wirksamkeit entfalten, die er seinen Taten zugerechnet hat. Vom Tod am Kreuz bis zur Auferstehung. Im einen Fall, wenn ein normaler Mensch ist, ein Blender, dann sind alle, die an ihn glauben, Betrogene, wenn man ehrlich ist. Paulus hat das einmal ganz direkt ausgedrückt. Er hat gesagt, dann sind wir die Elendsten unter allen Menschen, wenn das nicht stimmt. Die Dümmsten. Ich meine, wir haben uns heute eine Stunde nehmen lassen am Vormittag, da könnten wir ja ganz was anderes tun. Wenn es aber stimmt, was Jesus gesagt hat, dann stimmt jeder I-Punkt, dann werden seine Worte auch bleiben, wie er selber gesagt hat, und dann sind die, die seinen Worten glauben, die einzig Vernünftigen auf dieser Welt, weil sie auf den Richtigen gesetzt haben und weil sie sich retten haben lassen in alle Ewigkeit. Das sind die zwei Varianten. Es gibt dazwischen nicht sehr viel, eigentlich gar nichts. Im Neuen Testament wird klar gesagt, dass Jesu Wort die Wahrheit ist. Und ich werde es mir recht geben, da geht es uns immer mittel, wenn jemand sagt, er hat die Wahrheit. Das klingt oft ein bisschen nach Sekte oder nach Ähnlichem und da wären wir zu Recht vorsichtig, wenn Menschen beanspruchen, dass sie die Wahrheit gepachtet haben. Wir kennen ja dieses Sprichwort auch. Pilatus, der Jesus damals verurteilt hat, hat die Frage gestellt, die ja noch immer oft zitiert wird, was ist denn Wahrheit? Damit meint er, gibt es denn sowas wie eine absolute Wahrheit oder meint nicht jeder, dass er Recht hat in Wirklichkeit? Jede Religion, jede politische Partei, ist die Wahrheit nicht was Relatives und ein Kind ihrer Zeit, wie es ein deutscher Politiker ausgedrückt hat? Der andere hat gesagt, Wahrheit ist der Name, den wir unseren wechselnden Irrtümern geben. Das ist ein spannender Satz. Und jetzt sagen die Autoren in diesem Buch, das ist Wahrheit. Nur wer von Gott stammt und selber Gott ist, darf solche ungeheure Sätze sagen wie, und den kennt ihr jetzt alle, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Muss man sich mal überlegen. Er sagt nicht, ich habe den Weg, sondern ich bin es in Person. Ich bin auch die Wahrheit und ich bin das Leben. Und dann dieses Ausschließlichkeitsprinzip, niemand kommt zum Vater, hier wieder der Vater, als durch mich. Als Jurist habe ich mir gedacht, mit dem letzten Satz hätte Jesus heute ein großes Problem mit den Antidiskriminierungsgesetzen. Das würde wahrscheinlich eine Anzeige und Verurteilung nach sich ziehen. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wir sehen, die Antwort auf die Frage, ob Jesus Gottes Sohn oder Josefs Sohn ist, ist von sehr, sehr großer Bedeutung. Nur wenn er wirklich Gottes Sohn ist, dann haben seine Worte und seine Taten ein echtes Gewicht. Wäre er bloß einer von vielen Religionsstiftern, wäre er bloß ein Prophet, wie Mohammed beispielsweise, wäre er nur ein guter Mensch, ein Humanist, dann wären seine Aussagen sicher trotzdem interessant. Das ist keine Frage, wir würden darüber diskutieren. Er würde vielleicht sogar bei Anne Will oder in irgendeiner deutschen Sendung als Vorbild gelten und über ihn gesprochen werden. Aber seine Aussagen wären nicht verbindlich und, wenn man ehrlich ist, letztlich wirkungslos. Warum kommt oder kam der Sohn Gottes in die Welt? Damit wir Weihnachten feiern und heute einen Vortrag hören? Nein. Jesus hatte eine einzige Agenda für sein Leben. Geboren, um für uns zu sterben. Punkt. Zu hart für Sie, für euch? Denkt an die Engel, die gesungen haben, heute ist euch der Retter geboren. Nicht das Kindlein, das Liebliche, das war dann erst im Lied, sondern der Retter, es war vom Retter die Rede. Warum Jesus kam, steht in einem Vers im Johannesevangelium sehr kompakt drinnen. Ich möchte diesen Vers vorlesen. Er ist bekannt in Kapitel 3, der Vers 16. In einem Satz das gesamte Evangelium und der Grund seines Kommens. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Warum kam er? Weil er uns lieb hat. Weil er gnädig und barmherzig ist. Wozu kam er? Das steckt in der Weihnachtsgeschichte drinnen, wo dem Josef gesagt wird, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten aus seinen Sünden. Und da bin ich jetzt bei einem sehr unpopulären Begriff, der sogar nicht einstimmt auf Weihnachten. Ich kann ihn aber nicht auslassen. Es stellt sich nämlich die Frage, auch ausgehend von diesem Vers, ist wirklich jeder Mensch ein Sünder? Sind wir denn wirklich schlecht oder nicht viel mehr? Oder steckt nicht vielmehr doch der berühmte gute Kern in uns allen? Wenn wir das mit dem Maßstab der Welt beantworten, würde ich sagen, es schaut nicht so schlecht aus. Alle, die da sitzen, inklusive mir, haben ihre guten und weniger guten Seiten und wir bemühen uns, die meisten zumindest, redlich, dass die guten zum Vorschein kommen und die weniger guten verborgen bleiben. Die sind dann meistens daheim, wenn jemand dabei ist, dann tauchen sie auf. Aber in der Öffentlichkeit zumindest geben wir ein ganz gutes Bild ab. Liebe Zuhörer, ich möchte diese Frage mit dem Maßstab Gottes beantworten. Und da kommt man zu einem ganz klaren Urteil. Am Maßstab Gottes gemessen, die Bibel drückt es mal so aus, gemessen an der Herrlichkeit, die man bei Gott haben sollte, nämlich 100% sozusagen, muss jeder scheitern. Und da müsste man die Frage nach Sünde mit Ja beantworten. Wisst ihr, was Sünde eigentlich heißt in der Übersetzung? Sünde heißt nämlich Zielverfehlung. Das ist die Übersetzung des Wortes Sünde. Die Frage ist, sind wir Zielverfehler oder Zielerreicher? Und da sagt das Neue Testament, wir erreichen allesamt das Ziel nicht. Denn unsere Schuld trennt uns von Gott, der heilig ist. Das passt nicht zusammen. Und das einzusehen, und das ist kein leichter Prozess, ich kann mich bei mir selber erinnern, das geht an den eigenen Stolz, das tut weh. Und der Bibel der Glauben zu schenken, Jesus Glauben zu schenken, nennt die Schrift Buße tun und umkehren. Man könnte es so ausdrücken, nur wer seine Verlorenheit erkennt, fragt nach Gott. Und wenn mir heute, oder wenn man diskutiert, warum die Kirchen immer leerer werden, dann ist, glaube ich, da die Wurzel zu sehen. Es sind nicht die Lieder, die zu wenig rockig sind, oder die Kerzen, die zu wenig brennen, oder ähnliches, sondern ich glaube, der Grund ist ganz einfach, ich muss ein Motiv haben, wenn ich wohin gehe und Gott suche. Damals, wie Paulus und Petrus predigten, war nach jeder Predigt die Frage der Menschen, da stand immer, es ging ihnen durchs Herz und sie sagten, was sollen wir tun, liebe Brüder? Da war Betroffenheit da. Und dann fragt man nach Gott, wenn man betroffen ist. Nur einen lieben Gott zu verkündigen und die Hälfte wegzulassen, daraus entsteht keine echte Nachfrage. Und wer sagt, das ist ein bisschen hart, den erinnere ich an eines unserer schönsten Weihnachtslieder, O du Fröhliche, wo wir öfters, ich gebe zu, ein bisschen gedankenlos singen, Welt ging verloren, Christ ward geboren. Welt ging verloren heißt nichts anderes, dass wir in einem Zustand sind, die einen Retter braucht. Die nächste Frage, wodurch geschieht diese Rettung? Martin Luther hat es einmal so formuliert, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Das war die zentrale Frage, die er sich damals als Mönch gestellt hat, wo er eine innere Unruhe gehabt hat. Er wollte einen Gott, bei dem er bestehen kann. Wenn er die Augen schließt, dass man sagen kann, ja, Gott ist mir gnädig, ich komme sozusagen durch, ich habe Vergebung. Ich kann im Gericht bestehen. Wieder so ein hartes Wort. Wirklich so ein hartes Wort. Viele von uns oder manche beten immer wieder das Glaubensbekenntnis. Da gibt es eine Zeile, die lautet, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und Toten. Warum nehmen wir Jesus nicht beim Wort, wenn wir das regelmäßig beten? Es geht darum, kann man dort, wo abgerechnet wird, wo der Saldo gelegt wird, kann man hier bestehen. Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Rettung zu erreichen. Der klassische Weg ist der, der in Goethes Faust mit einem Satz wunderbar zusammengefasst ist. So, jetzt muss man sich an die Schulzeit ein bisschen erinnern. Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Manche schon gehört den Satz. Also ich erreiche Vergebung und Gefallen bei Gott durch ständiges, intensives Bemühen, nach den 10 Geboten zu leben, möglichst sozial zu sein, mitfühlend, vielleicht sogar zu spenden, religiös zu sein, zu den 17% zu gehören, die noch in eine Kirche gehen. Das ist der Weg Nummer 1. Die Bibel sagt, das Neue Testament sagt, deine eigenen Anstrengungen, seien sie noch so gut gemeint, bringen dich keinen Meter näher zu Gott. Wenn du versuchst, deinen Negativsaldo und die Defizite, die wir ja spüren und kennen bei uns, auszugleichen mit guten Werken, um am Schluss möglichst in den Bereich Plus 1 zu kommen, diese Rechnung geht nicht auf. Anders gesagt, ein hartes Wort, den Himmel kann man sich, wenn das Neue Testament stimmt, offenbar nicht verdienen. Wenn es nämlich so wäre, dann hätte Jesus Christus nie auf diese Welt kommen und für uns am Kreuz sterben müssen. Ich glaube, das ist ein logischer Zusammenhang. Wenn wir es aus uns selber schaffen könnten, dann brauchen wir keinen Heiland. Das war für mich vor 30 Jahren vielleicht eine meiner, und ich war religiöser und ein gottesfürchtiger Mensch, aber das war eine Art Erkenntnis, wo ich mir gedacht habe, da war ich falsch dran. Ich habe doch gemeint, durch Gutes tun, durch eigene Anstrengung, bis zum Schluss, das wäre der ideale Weg. Und musste dann lesen, dass schon wer anderer alles für mich getan hat. Denn in diesem Johannesvers steht drinnen, nur der Glaube rettet offenbar. Und zum Schluss möchte ich vielleicht noch ganz kurz beleuchten, was heißt denn jetzt wirklich Glauben? Man sagt es so schnell, ich glaube an Gott. Ich habe versucht, es mit eigenen Worten zusammenzufassen und habe mich angehalten an dem, was da drinnen steht. Glauben heißt, von ganzem Herzen für mich darauf zu vertrauen, dass Jesus als Sohn Gottes am Kreuz von Golgatha meine persönliche Schuld oder für meine persönliche Schuld an meiner Statt gestorben ist. Dass er die eigentlich mir persönlich gebührende Strafe dort aus Liebe auf sich genommen hat und den gegen mich gerichteten Schuldbrief, Schuldschein zerrissen hat in lauter kleine Fetzen. Vorsicht, wenn Sie das bejahen, im Kopf insbesondere, dann würde das zu kurz greifen, wobei das schon ein sehr großer Schritt wäre, wenn man das so sieht, mit Jesus da übereinstimmt. Aber das im Kopf zu bejahen und dann wieder ans Tagwerk zu gehen, greift zu kurz. Wenn wir uns anschauen, wie Menschen im Neuen Testament zum Glauben gekommen sind, egal wer, egal ob es der Paulus war, der vorher ein Mörder war, wie wir wissen, und die Christen verfolgt hat, oder ein Petrus, ein einfacher Fischer, der oft gehadert hat und gezweifelt hat. Da ist was passiert in deren Leben, dass sie auf einmal vollmächtige Prediger geworden sind und ihr Leben völlig geändert haben. Es ist notwendig, eine Tür aufzutun, an der Jesus anklopft. Vielleicht auch jetzt durch das, was ich gesagt habe. Man muss ihn persönlich ins eigene Leben einladen und ihn bitten, dass er zu einem kommt. Dass er sozusagen Wohnung nimmt. Das ist dieser wichtige zweite Schritt. In Wirklichkeit nüchtern betrachtet ist es nichts anderes als wie ein Regie- und Herrschaftswechsel im eigenen Leben. Wir verlieren aber nicht unsere Persönlichkeit, aber es rückt jemand anders in die Mitte. Nicht mehr wir und unser Ich, sondern ein Herr, dem wir voll vertrauen und den wir, weil er Mensch geworden ist, so gut kennen. In anderen Religionen weiß man sehr, sehr wenig über Gott, weil er kaum beschrieben wird. Wir tun uns da viel leichter. Gott ist auf die Welt gekommen und wir haben ihn wirklich kennenlernen können. Und wenn wir heute im Neuen Testament lesen, dann lernen wir ihn immer ein Stück weit besser kennen. Das heißt, es sind eigentlich zwei Dinge notwendig. Eine klare Glaubensentscheidung, die eng damit zusammenhängt, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und die Aufnahme Jesu in das persönliche Leben herein. Dieser zweite Schritt, der fehlt heute so oft. Bei uns bleibt so viel im Kopf stecken. Und ich kenne viele Menschen, die sagen, ich glaube das, aber es wird in ihrem Leben in keiner Weise sichtbar. Sie erzählen auch niemandem darüber. Also wenn ich normalerweise mit was erfreut habe und was glaube, dann sprudle ich, dann erzähle ich das andere und sage, weißt du, das hat mir gestern gut getan, das war super. Oder das, oder das. Oder ein tolles Fußballspiel, oder was auch immer. Dann teile ich mich mit. Wir teilen uns über alles mit, nur nicht über den Glauben. Das ist Privatsache. Eigenartig. Hätten sich die Jünger damals nicht mitgeteilt, dann würden wir heute hier nicht sitzen. Aber ohne Kommunikationsmittel bitte, ohne Handy, ohne alles. Und das hat Wege geschlagen. Ja, da war die Kraft Gottes dahinter. Das ist menschlich auch gar nicht möglich. Ich komme zum Schluss. In Johannes Evangelium im Kapitel 1 stehen zwei Verse, die ich euch nicht vorenthalten möchte, die das zusammenfassen, was ich jetzt am Schluss ausdrücken wollte. Johannes 1, 12 und 13, wer es prüfen und nachlesen will, und das soll man bitte auch, alles, was ich heute gesagt habe, ob es denn wirklich so ist. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Wie viele ihn aber aufnahmen. Nur wer ihn in sein Herz aufnimmt, wird wieder Sohn. Jetzt schließt sich der Kreis zu den ersten Gedanken. Und wer Sohn ist, ist bekanntlich Erbe. Und der Glaube hat ein Ziel, nämlich nicht die Gefühlswelt zu bedienen, oder einen Vormittag miteinander zu verbringen. Es geht um nichts mehr oder weniger als wie das ewige Leben. Das ist das Ziel des Glaubens. Deswegen glaube ich auch an Christus. Weil ich nicht weiß, wie lange mein Leben noch dauert. Und dann möchte ich Gewissheit haben. Und ich habe diese Gewissheit, weil er es gesagt hat. Wenn Gott gibt uns einen freien Willen, wir können das ablehnen. Wir können uns, was viele tun, dem gleichgültig gegenüber verhalten und das Angebot Jesu ausschlagen. Und wenn wir ehrlich sind, dann erleben wir das bereits in der Weihnachtsgeschichte. Denkt bitte an den Wirt, an den Herbergswirt, der sehr hartherzig war und das Angebot ausgeschlagen hat. Denkt an die religiöse Elite, Hohenpriester etc., die das Kind völlig verkannt haben und sich ihm, die meisten zumindest, nicht angenähert haben. Ausnahmen gibt es. Denkt an die ganzen Bewohner von Bethlehem, wo kein einziger das Kind aufgesucht hat. Es waren, wie gesagt, Hirten und Fremde. Und denkt an die politische Macht mit Namen Herodes, der das Kind sogar verfolgt hat. Diese alle und viele heute haben Weihnachten definitiv versäumt. Es geht um ein Ja oder Nein. Liebe Zuhörer, am Schluss bleiben zwei persönliche Fragen zum Mitnehmen und weiter darüber nachdenken. Wer ist das Kind in der Krippe für dich ganz persönlich? Und zweitens, hat Weihnachten schon in deinem eigenen Herzen stattgefunden? Ich wünsche dir, euch, besinnliche Weihnachten, nämlich eine Rückbesinnung auf das Eigentliche und fröhliche Weihnachten. Wir Christen haben allen Grund dazu.